Ja, Steffi und ich, wir denken immer wieder auch an die Schenkers, ich weiß nicht warum, die uns irgendwie auf dem Herzen liegen, an Maria, an Konstantin, der jetzt heute Morgen nicht da ist. Und gerade letzte Woche muss ich daran denken, wird die Maria heute Morgen da sein im Gottesdienst? Schafft sie das? Ist sie schon gesund genug? Und Gott hat Wunder getan und sie ist da. Heute Morgen muss ich auch überlegen, was für ein passendes Hemd ich dazu anziehe. Es ist ja, wenn Maria da ist und wenn Pfingsten ist, und Frühjahr ist ja auch, aber als ich dann gesehen habe, wie kalt es draußen ist, dann habe ich doch noch eine Jacke mitgenommen. Ja, Pfingsten, ein ganz spannendes Thema, eine herausfordernde Sache für uns als Christen. Und ich möchte mit einem Vers starten, ein sehr, sehr bekannter Vers. Das ist der Vers, mit dem ich meine letzte Predigt aufgehört habe hier. Ich weiß nicht, wer das noch weiß. Die letzte Predigt ging ja, geht hin in alle Welt und verkündigt die frohe Botschaft. Die Predigt heute wird etwas anders lauten, aber der letzte Vers soll heute der erste Vers sein. Und zwar aus Apostelgeschichte 1, der Vers 8. Da heißt es: Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Das ist eine Voraussage, die Jesus gesagt hat, seine Jünger, er hat gesagt: Eines Tages kommt dieser Tag, dann kommt der Heilige Geist auf euch und dann, was ist dann? Dann sagt er, ihr werdet meine Zeugen sein. Was heißt Zeugen sein? Zeugen sein heißt einfach weitersagen, was man gesehen und gehört hat und erlebt hat. Und wo? Sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und Pfingsten, der Tag, den wir heute feiern, ist die Antwort auf diesen Vers. Heute feiern wir das, was sich erfüllt hat. Und der erste Zeuge, von dem wir in der Bibel dann lesen, der das erlebt hat, das ist der Petrus gewesen und auch die anderen Jünger, als sie am Pfingsttag zusammen waren, als sie gebetet haben, als sie alle gemeinsam in diesem Obersaal versammelt waren und dann der Heilige Geist auf sie runterfiel, in feurigen Zungen über ihren Häuptern war und sie in fremden Sprachen reden konnten plötzlich, ohne sie jemals gelernt zu haben. Und jetzt bin ich gespannt, jetzt frage ich mich, ja und jetzt muss doch das geschehen, was Jesus gesagt hat. Der Heilige Geist kommt auf euch und was ist das Ergebnis davon? Ihr sollt meine Zeugen sein. Und es war gewaltig. Ich weiß nicht, wie viele tausende Leute an diesem Pfingsttag in Jerusalem diese Pfingstpredigt von dem Petrus gehört haben. Es waren auf jeden Fall nach seiner Predigt 3000, die sich bekehrt haben, die neu zur Gemeinde dazukamen. Ich glaube, so ein Gemeindewachstum könnte Tranreuth momentan gerade nicht verkraften. Aber vielleicht wünschen wir uns das. Vielleicht ist es doch was Schönes. 3000 Leute auf einen Schlag. Und warum? Was war jetzt plötzlich anders? In der Predigt von dem Petrus lesen wir einen Vers. Und dieser Vers soll mit die Grundlage sein für meine Predigt heute, auch die Grundlage für das, was eigentlich auch Pfingsten auch an uns selber geschieht, die wir gläubig sind, die wir den Heiligen Geist auch bekommen haben. Und dieser Vers steht in Apostelgeschichte 2, Vers 32. Es ist ein zweigeteilter Vers. Es gibt zwei Aussagen in diesem Vers. Und da sagt Petrus, nachdem er eine ganze Zeit lang gesprochen hat über das, was war, sagt er, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Diesen Jesus, von dem er vorher erzählt hat, den er vorher vorgestellt hat, wo er gesagt hat, dieser hat doch mit euch hier gelebt in Jerusalem, den habt ihr gekreuzigt, den habt ihr ans Holz genagelt. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Und davon sind wir alle Zeugen. Petrus sagt hier nicht, wir werden es sein. Er sagt, jetzt sind wir es. Pfingsten hat sich erfüllt. Die Voraussage von Jesus hat sich erfüllt. Der Heilige Geist ist gekommen und die Jünger, die Nachfolger von Jesus, sie sind Zeugen davon, was sie gesehen und erlebt haben. Ich möchte eine kleine Reise in die Vergangenheit machen. Und ich habe einiges von den Gedanken heute Morgen von einem ganz bekannten Prediger, und zwar von dem Wilhelm Busch. Man muss ja nicht immer alles selber erfinden, auch an guten Gedanken, die man mitbekommt. Und es haben schon viele Leute gepredigt über Pfingsten, über den Heiligen Geist. Und etliches habe ich von ihm. Aber jetzt zu der Reise in die Vergangenheit. Was muss das für ein Tag gewesen sein, als an dem Morgen, an dem Ostermorgen, Gott, der Lebendige, zu dem Engel sagt, los, mach dich auf und geh hinein in diese arme, kleine, dreidimensionale Welt und reiß die Felsplatte fort vom Grab und bereite meinem Sohn einen Weg und ich will ihn von den Toten auferwecken. Und dann versuche ich mir vorzustellen, wie dieser gewaltige Engel von Gott geschickt auf diese Erde kommt, am Ostermorgen. Er braust daher, lachend. Und die Kriegsknechte, die sie aufgestellt haben, vor das Grab, die erledigt er mit links. Die kippen einfach um, als ob sie nicht da wären, in ihren schweren Waffenrüstungen. Die kümmert ihn überhaupt nicht. Die stehen überhaupt nicht auf dem Programm, auf der Tagesordnung bei Gott und bei diesem Engel. Und nicht einmal in Rom hat er nachgefragt, ob das denn richtig ist, was er jetzt hier macht, dieser Engel. Er hat sich nicht beim Kaiser erkundigt, ob das denn auch rechtens ist, einen Toten von den Toten eben aufzuerwecken und lebendig zu machen. Oder einfach ein Urteil von einem Statthalter, von dem Pilatus, einfach zu annullieren, als ob das nicht gewesen wäre. Pilatus hat Jesus verurteilt zum Tod am Kreuz. Und was macht Gott? Er lacht drüber. Und die Priester und die Kirche haben sie auch nicht gefragt, ob denn die Auferweckung Jesu irgendwie förderlich wäre für das religiöse Leben. Und sie haben auch nicht in Athen nachgefragt bei den Wissenschaftlern, ob sie denn das auch erklären können mit allen ihren Formeln, die sie haben, mit ihrem Weltbild, das sie besitzen, ob das auch da reinpasst in ihre Wirklichkeit. Sie haben sie nicht gefragt. Dieser Engel, er kommt und er denkt, wunderbar. So macht's Gott. Er schafft einfach fertige Tatsachen. Entgegen aller Gesetze, die es auf dieser Welt gibt. Entgegen allem, was wir als Menschen uns denken können. So ist's richtig. So muss es sein. So ist Gott. Und dann setzt sich dieser Engel auf diesen Stein, triumphierend, und wartet, was da noch geschehen soll. Was die Menschen wohl dazu sagen, dass Gott seinen Sohn aus den Toten auferweckt hat. Wenn sie plötzlich das Eingreifen Gottes begreifen, wenn sie plötzlich merken, wow, das hätte ich ja nie gedacht, dass sowas passiert, aber es ist. Um dieses gewaltige Ereignis ging es Petrus, als er zu Pfingsten gepredigt hat. Das war die Grundlage seiner Pfingstpredigt, dass dieser Jesus von den Toten auferstanden ist. Dieser Jesus. In Johannes 16, da können wir in Vers 15 lesen, was der Vater hat, gehört auch mir. Deshalb kann ich mit Recht sagen, alles, was er, der Heilige Geist, euch zeigt, kommt von mir. Dieser Heilige Geist, der zu Pfingsten gewirkt hat, der bei dem Petrus im Herzen gewohnt hat, der dem Petrus diese Pfingstpredigt hat halten lassen, der ihm die Kraft gegeben hat und die Stimme und die Worte, dieser Heilige Geist, was hat er gesagt? Er hat von Jesus geredet, von diesem auferstandenen Jesus. Und was war das Resultat von dieser Predigt? 3000 Menschen sind umgekehrt. Sie haben ihr Leben an diesen wunderbaren Gott ausgeliefert, haben gesagt, hier, da ist mein Leben. Sie haben die Augen nicht mehr vor der Wahrheit zugemacht, vor der Wahrheit, die sie nicht leugnen konnten. Die Auferweckung Jesu aus den Toten ist eine Tat des lebendigen Gottes. Diesen Jesus, haben wir gelesen, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Und mit dieser Tat hat Gott auf all das geantwortet, was wir als Menschen oft vorzubringen haben. Gottes Antwort. Und das ist auch mein Predigtthema heute, Pfingsten. Gott gibt Antwort. Pfingsten, Gott gibt Antwort. Und der erste Punkt, worauf gibt Gott Antwort? Er gibt Antwort auf das Urteil der Menschen. Gott gibt Antwort auf das Urteil der Menschen. Dieser Jesus, von dem sie auch schon damals gefordert haben, er ist des Todes schuldig, weg mit ihm, kreuzigt ihn. Und dieser Ruf, weg mit ihm, der schallt auch heute noch in dieser Welt. Auch heute noch ist Jesus unbequem für uns Menschen. Auch heute noch wollen ihn Professoren und Denker aus dieser Welt wegschaffen. Nietzsche zum Beispiel ist solch ein großer Philosoph gewesen, ist aber sehr arm gestorben. Er wollte ihn aus unserem Denken verbannen. Er wollte, dass wir als Menschen überhaupt nicht mehr daran denken, dass es Gott überhaupt geben könnte. Und Jesus schon gar nicht. Löscht Jesus aus. Ich denke, da sind sich viele Menschen auch heute noch einig. Jesus, nein, den wollen wir nicht. Ich habe mich gefragt, wie ist das mit uns Deutschen? Wir haben ja inzwischen aufgehört zu schreien. Bei uns schreit man nicht mehr heutzutage. Das machen die anderen, der Pöbel, die Unzivilisierten, die sonst irgendjemand. In Frankreich vielleicht, aber doch nicht in Deutschland. Da schreit keiner mehr. Und doch machen wir es genau gleich. Wir streichen ihn still und heimlich aus der Verfassung raus, aus unserem modernen Denken, wo er keinen Platz mehr bekommt, und letztendlich aus unserem Leben. Wir leben als Deutsche ein Leben, das Jesus nicht nötig hätte. Letzten Sonntag hat der Schorsch hier gepredigt und er hat gesagt, dass nicht Mord und nicht Ehebruch die schlimmsten Sünde sind bei Gott, sondern dass wir Gott vergessen. Ich glaube, das ist, was man auch über Deutschland sagen muss. Eigentlich will Deutschland Jesus auch nicht haben. Er ist ihnen zu unbequem. Er muss weg. Und auf dieses Geschrei der Menschen, damals und auch heute, antwortet Gott. Und wie? Indem er einfach Jesus lebendig macht. Endlich hatten es ein paar Menschlein geschafft, diesen Jesus zu kreuzigen. Sie hatten es geschafft, ihn ins Grab zu legen. Und was passiert? Gott holt ihn wieder raus. Ist das nicht unglaublich? Mir gefallen Stellen im Alten Testament so sehr gut, wo Gott ein Gott ist, der brüllt. Ich weiß nicht, ob ihr diese Stelle schon mal gelesen habt. Wo der Gott des Himmels gewaltig brüllt, wo er aufsteht. Ich habe die laue Religiosität satt. Wo es einfach so vor sich her dümpelt, wo man so lebt, als ob das irgendwie schon passt. Irgendwie wird auch Jesus reinpassen in mein modernes Leben. Und wenn er mir ein bisschen unbequem ist, dann muss er halt ein bisschen an die Seite stehen, muss Platz machen. Und zu Ostern ist Gott ein Gott, der brüllt. Er schreit es hinaus. Jesus ist nicht des Todes schuldig. Er hat den Tod nicht verdient. Ich erwecke ihn auf von den Toten. Das ist Gottes Antwort auf unseren Unglauben. Darauf, dass wir versuchen, Jesus wegzuschaffen, aus dieser Welt und aus unserem Leben. Gott selber sagt, er ist nicht des Todes schuldig. Er hat das Leben verdient. So steht es in Philipper 2. Jesus war gehorsam. Er war gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Doppelpunkt. Darum hat Gott ihn auch erhöht. Er hat ihn rausgerufen aus dem Grab. Er hat ihn nicht bei den Toten gelassen. Dieser Gott, von dem ich hier rede, ist nicht irgendein Gott. Es ist der lebendige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Das ganze Universum, so wie vorhin der Andreas gebetet hat, der diese wunderschönen Berge gemacht hat, auch die bayerischen Berge hat er gemacht. Auch den Chiemsee hat er gemacht. Und dieser gewaltige Gott, aus dessen Sicht wir aussehen müssen wie Staubkörner, der mit dem Hauch seines Mundes ganze Armeen einfach wegwischen kann, wie er gerade will, dieser Gott erwischt das Urteil über Jesus einfach vom Tisch. Das Urteil, das wir als Menschen gesprochen haben, weg mit Jesus, wischt Gott einfach vom Tisch. und sagt, nein, nicht weg mit Jesus. Her mit Jesus. Er lebt. Und das ist eine gewaltige Antwort Gottes auf unser dummes Geschwätz. Und Jesus und Gott deklariert damit, dieser Jesus, den ich aufgeweckt habe, ist die einzige Antwort, die es gibt auf eure Fragen, auf eure Probleme, auch auf euren Hass. Es gibt keine andere. Und dieser Jesus, den ich aufgeweckt habe, er bleibt die einzige Tür zu mir. Es gibt keine 100 Wege. Es gibt auch nicht 10 verschiedene Wege. Es gibt nur einen. Und das ist Jesus. Und diese Antwort Gottes, die bleibt bestehen und die steht heute immer noch, trotz Wirtschaftskrise. Manchmal denkt man, wir modernen Menschen sollten doch was gelernt haben. Jetzt sind schon so viele tausend Jahre vergangen auf dieser Erde, auf dieser Welt, und wir sollten doch eigentlich aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt haben. Und doch machen wir oft noch die gleichen. Wir sollten doch eigentlich gelernt haben, als moderne Menschen auf dem Boden der Tatsachen zu stehen. So richtig mitten im Leben, so ist das Leben, so läuft es. Und was machen wir? Wir schwimmen lieber auf irgendwelchen Strömungen mit, was Mode angeht oder Meinungen oder Religion, anstatt wirklich mit beiden Füßen voll auf dem Boden der Tatsachen zu stehen. Auf dem Boden der Tatsachen, die Gott geschaffen hat. Nicht die, die wir uns ausgedacht haben oder sonst irgendjemand. Die Wissenschaft lässt Gott außen vor, weil sie die Wunder, die Gott tut, nicht erklären können. Was machen wir mit den Wundern? Früher nannte man das sein Mäntelchen nach dem Wind drehen. Darin sind wir heutzutage Meister geworden. Anstatt wirklich auf dem Boden der göttlichen Tatsachen zu stehen. Der Boden der göttlichen Tatsachen heißt, Gott hat seinen Sohn ans Kreuz gegeben für unsere Sünden. Und Gott hat diesen Sohn auch wieder aus dem Tod rausgeholt, damit wir leben können. Das sind die Tatsachen. Und dass Jesus die einzige Tür ist zum Vater und zum ewigen Leben und zum Himmel. Und wer das nicht glauben will und wer das vor allem nicht annehmen will, der geht verloren. Das sind die Tatsachen, die Gott geschaffen hat. Und dass wir völlig schräg liegen, wenn wir diesen Jesus nicht haben, diesen Jesus, von dem Petrus hier spricht. Oftmals basteln wir uns unseren Jesus selber zurecht, machen ihn klein, machen ihn passend für uns und sagen, wenn wir einfach mal Lust haben, sonntags auf einen Bergausflug, naja, Jesus kann das, der wird auch ein Auge zudrücken. Ich meine, der ist ja selber auf den Berg gegangen. Oder wenn wir zu unbequem sind zum Aufstehen am frühen Morgen, sagen, naja, Jesus hat ja Erbarmen mit mir. Der drückt bestimmt ein Auge zu. Und ich entschuldige meine Faulheit und meine Sünde und meinen Eigenwillen und meine eigenen Wünsche mit Jesus. Aber ist Jesus nicht Gott? Sollte nicht er etwas zu uns zu sagen haben, anstatt wir zu ihm? Wer schafft hier die Tatsachen, auch für mein Leben? Schaffe ich die oder schafft Jesus die? Ich denke, das ist die Botschaft von Pfingsten. Wenn dein Leben sich nicht auch um diesen Heiland dreht, der Mittelpunkt der Weltgeschichte ist, man spricht ja in Jahre vor Christus und die Jahre nach Christus. Wir leben heute 2009 nach Christus, der Mittelpunkt der Geschichte. Wenn nicht auch Jesus der Mittelpunkt deines Lebens ist, dann läuft dein Leben auch aus dem Ruder. Wann bist du endlich bereit, dich auf diese göttlichen Tatsachen zu stellen? Wann bist du endlich bereit, dein schwankendes Lebensschiff im göttlichen Hafen festzumachen? Wann ist es endlich so weit, dass du dein Leben bei Jesus festmachst, dass du die richtige Antwort gibst auf die Auferstehung Jesu? Eine richtige Pfingstantwort. Ja, Gott antwortet. Gott antwortet nicht nur auf unseren Unglauben, nicht nur auf die Argumente, die wir vorbringen, sondern Gott antwortet auch auf den Spott der Menschen. Es gibt eine breite Palette von Spott auf dieser Welt. Feiner, tiefgründiger, aber auch richtig derber und höhnischer. Und diesen Spott können wir auch finden, wenn wir Jesus am Kreuz hängen sehen. Da sehen wir, wie die Menschen gespottet haben, wie sie gesagt haben, steig doch runter, jetzt mach schon. Du bist doch Gott, was ist los mit dir? Als Jesus sich am Kreuz krümmt in Todeskrämpfen, als die Nägel und seine Hände und Füße durchbohren, als die Dornenkrone seine Kopfhaut aufreißt, als er unsagbar furchtbaren Durst litt am Kreuz, da standen noch die geistreichen Führer des Volkes Israel da, die Pharisäer, die hohen Priester, und was haben sie gemacht? Sie haben gespottet. Steig herab vom Kreuz, dann wollen wir dir glauben. Oder andere hat er gerettet, und was ist jetzt mit ihm? Bei sich selber schafft er das nicht. Und Gottes Antwort? Gott schickt diesen gewaltigen Engel. Und selbst die bewaffneten Wächter des Grabes gingen zu Boden, als Jesus aus dem Grab rauskommt. Das ist Gottes Antwort. Ist das nicht gewaltig? Auf einmal steht Jesus da, nicht mehr am Kreuz. Und seine Wunden, die er dann trotzdem noch hat, erzählen davon, dass er wirklich am Kreuz war, dass er wirklich tot war. Aber er ist es nicht mehr. Und weil das so ist, kann man nun glauben. Wenn das nicht so wäre, müsste man nichts glauben, noch heutzutage nicht. Aber weil Jesus lebt, kann ich glauben. Wir haben nichts mehr zu verlieren, wenn wir an ihn glauben. Weil er bewiesen hat, dass er es wirklich schafft. Dass er lebendig ist. Dass nicht mal der Tod über ihn Gewalt hat. Der Tod, der für uns Menschen das letzte Wort oft hat. Nein, Gott hat noch ein Wörtchen zu sprechen. Auch über den Tod. Zeigt uns nicht gerade diese Auferstehung Jesu, dass es eigentlich heutzutage Wahnsinn ist, an irgendwas anderes zu glauben als an Jesus? Zeigt es nicht, dass wenn wir nicht diesem Jesus vertrauen, diesem Gott, der Gewalt hat über Tote und Lebendige, dass wenn wir irgendwas anders glauben, dass es nur Schrott ist? Gerade die Auferstehung zeigt uns eigentlich, dass es sich lohnt, sein ganzes Vertrauen an dieser einen Person festzumachen. Jesus selber hat seinem Vater im Himmel vertraut. Hat es ihm was gebracht? Ja, er lebt. Und er ist heute im Himmel. Willst du Ähnliches erleben? Dann mach dein Vertrauen auch da fest. Denn das, was Gott mit Jesus konnte, das kann Gott auch mit dir und mit mir. Und das hat er auch versprochen, dass er uns genauso von den Toten auferwecken wird, dass wir genauso mit Jesus im Himmel sein werden. Gott hatte Jesus eigentlich schon bestätigt gehabt. Er hatte ihm schon mal gesagt, dieses ist mein geliebter Sohn, als Jesus sich hat taufen lassen am Jordan, in Markus 9, Vers 7. Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn sollt ihr hören. Und die ganzen 3 Jahre, die Jesus gepredigt hat, manche haben gehört, aber wenige. Und was macht Gott? Er bestätigt ihn noch einmal. Er holt ihn aus dem Grab. Jesus bleibt nicht als Lügner und als Scharlatan, als Aufschneider stehen. Er, der behauptet hat, dass er der Sohn Gottes ist. Er, der behauptet hat, dass er die Wahrheit ist und das Leben und der Weg, der einzige zu Gott. Er bleibt nicht als Lügner stehen, nein. Gott holt ihn aus den Toten raus und damit ist klar, was die Wahrheit ist. Und darum dürfen wir fassen, dass Jesus für mich ein Heiland ist. Jemand, der mich retten will. Jemand, der mir nahe kommt, mir, dem Sünder, ist Gott nahe gekommen. Furchtbar nahe. Ist das nicht großartig, wie Gott auf diesen unseren Spott antwortet, den wir manchmal vorbringen, wo wir sagen, ja Gott, wo bist du, was machst du? Und Gott sagt, ich mach was, aber zu meiner Zeit. Ein dritter Punkt, Gottes Antwort auf die Ungewissheit der Menschen. Gott gibt Antwort auf die Ungewissheit der Menschen. Gott setzt mit der Auferstehung Jesu aus den Toten ein Siegel. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal irgendwo bei einem Anwalt wart oder bei einem Notar, die irgendeine Urkunde versiegeln müssen. Da wird dann irgendwas hingeschrieben, vielleicht irgendwelche Besitztümer, wie groß das Feld ist oder von wo bis wo man das Haus bauen darf. Und irgendwann kommt vielleicht sogar ein Siegel drauf. Und wehe, irgendeiner macht das Siegel kaputt. Und wehe, irgendeiner missbraucht diese Urkunde für irgendwas Falsches. Und genauso hat Gott mit der Auferstehung Jesu besiegelt, und zwar was? Dass wir als arme Sünder uns waschen können, unsere Schuld waschen können, reinwaschen können in dem Blut Jesu. Wir brauchen kein Gewissen mehr haben, das uns ständig anklagt, sondern es ist versöhnt mit Gott. Und dass das möglich ist, das hat Gott am Kreuz besiegelt und bei der Auferstehung erst recht. Er übernimmt für mich die Bürgschaft, Jesus, dass ich am jüngsten Tag zum großen Gericht nicht gerade stehen muss für all das, was ich falsch gelebt habe. Dafür hat Jesus bezahlt. Das hat er auf sich genommen. Und die Sache mit Jesus war keine Pleite von Gott, sondern es war die Tat Gottes zu meiner Errettung. Es ist mir wichtig, das hier so deutlich zu sagen, auch gerade heute hier deutlich zu sagen, weil wir Menschen, auch wir Christen, Gewissheit brauchen. Wir brauchen Gewissheit. Kann ich wirklich an diesen Gott, kann ich wirklich an diesen Jesus glauben? Lohnt sich das? Hält das? Oder muss ich eines Tages sagen, du, tut mir leid, war auch ein falsches Pferd, auf das ich gesetzt habe. Überall wollen Menschen heute Gewissheit haben. Über ihr Bankkonto, über ihre Versicherungen, über alles Mögliche, aber über ihre Ewigkeit. Und dann springen sie zum Onkel Doktor und fragen ihn, Herr Doktor, was ist mit dem Wehwehchen da? Das ist da so komisch. Sagt er, oh, das ist nichts Schlimmes. Ja, aber wenn doch. Wir Menschen wollen immer Gewissheit haben. Wir wollen es gerne sicher haben. Kannst du denn noch gegenüber Gott in grauer Ungewissheit leben? Oder machst du das fest, dass du mit Gott leben willst und dass du deshalb Gewissheit haben kannst, dass du eines Tages auch auferweckt bist mit Jesus, mit ihm im Himmel sein wirst? Gott sei Dank, dass er die Ungewissheit genommen hat. Ich darf wissen, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist und das war nicht für die Katz, sondern Gott hat sein Siegel darauf gegeben, dass das stimmt und dass das richtig ist, indem er ihn auferweckt hat. Und weil Jesus für mich gestorben ist, kann ich jetzt frei leben. Das wünsche ich jedem. Ich habe noch einen vierten und letzten Punkt. Gott gibt Antwort. Und zwar auf den Jammer, auf die Furcht und auf die Tränen der Jünger. Gott gibt Antwort auf den Jammer, auf die Furcht und die Tränen der Jünger. Schon damals zu Karfreitag und selbst zu Ostern und auch danach, wenn wir die Geschichten in der Bibel lesen, wie das alles war, merken wir, dass da viel, viel Elend war. Viel Furcht. Und das hat sich auch bis heute bei den Gläubigen nicht groß geändert. Dass es viel Furcht gibt, viel Angst in dieser Welt vor den Dingen, die auf uns einstürmen, die wir überhaupt nicht in der Hand haben, wo wir gar nicht wissen, wie wir leben sollen. Und darum habe ich diesen vierten Punkt für die, die speziell an Jesus glauben. Weil für die hat Gott Trost. Für die anderen, die gehen in die Welt und die gehen verloren, sagt die Bibel. Da gibt es keinen Trost. Es sei denn, sie kehren um. Aber auch diese Jünger, die zu Jesus gehörten, sie haben sich verschanzt hinter den Türen, haben es verbarrikadiert, aus lauter Furcht. Wir haben auch Furcht vor Ereignissen, Furcht vor dem Tod, Furcht